Bitcoin stabilisiert sich oberhalb der wichtigen 80.000 US-Dollar-Marke. Auch einige Altcoins stehen im Zuge massiver Kursanstiege im Tech-Sektor an relevanten Widerstandsmarken. Doch wie stehen die Chancen für eine anhaltende Kursrallye im Kryptosektor, an die kaum noch jemand glaubt? Heute erfahrt ihr, warum der Boom bei vielen KI-Aktien auch Teile des Kryptosektors positiv beeinflussen könnte und welche Gründe für weitere Kurszuwächse im Handelsmonat Mai sprechen könnten.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, deinem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin und Kryptowährungen. Wir betrachten die relevantesten Charts und Indikatoren, diskutieren die wichtigsten News und Fundamentals und analysieren für dich den Kryptomarkt. Und das jeden Montag. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Die Aussagen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung dar. Es handelt sich um die persönlichen Einschätzungen unserer Redakteurinnen und Redakteure. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Los geht's!
Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum BTC Echo Invest. Ich bin Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und an meiner Seite zurück aus dem Asienurlaub unser Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, schön, dass du wieder da bist von deiner Reise zurück und mit mir heute mal die aktuelle Entwicklung am Kryptomarkt besprichst.
Ja, hallo Sven, hallo ihr Lieben. Ja, auch wenn ich im Urlaub bestmöglich tatsächlich Digital Detox betrieben habe und tatsächlich immer so noch so einen minimalen leichten Jetlag habe, du kennst das ja selber, du warst ja vor einer Weile auch auf Koh Samui, bin ich dennoch froh, wieder die aktuelle Entwicklung am Finanzmarkt für unsere Zuschauer zu beleuchten und mir ja mit dir vor allen Dingen über die Gründe zu sprechen. Es gibt ja momentan viele Sachen, die auf uns warten, oder?
Liebe Trader da draußen, denkt ihr auch, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte? Mit Bitvavo wartet kein Limit auf dich. Über 400 Coins, starke Features und ein klarer Einstieg. Und das Beste, bei 20 Euro Einzahlung bekommst du 20 Euro Bonus geschenkt. Direkt loslegen und ganz ohne Hürde. Jetzt App laden, Bonus sichern und dein Krypto verdient mehr. Bitvavo. Link in der Beschreibung.
Lass uns reinstarten in den Hauptteil, ja, der natürlich geprägt ist, wie so oft, auch von dem Thema KI, vor allem aber auch Semiconductor-Bereich, denn da passiert einiges an den Aktienmärkten, die Kurse steigen weiter an. Anscheinend nimmt der Risikoappetit auch weiter zu und das trotz eben, ja, Iran-Krise, trotz Energieschocks. Die Nachfrage nach Chips, nach Hardware für den KI-Bereich, die steigt unaufhörlich. Wie lange kann das eigentlich noch so weitergehen? Diese Charts sind ja einfach nur verrückt, Stefan.
Ja, ich blende da mal direkt mal ein. Also ich glaube, vor 6 Wochen hätte da noch sich kaum jemand dran geglaubt, dass wir eine derartige Rallye sehen wie aktuell. Die von dir genannten Unsicherheitsfaktoren scheint der Markt auszublenden oder eingepreist zu haben. Und jetzt konzentriert er sich einmal mehr tatsächlich auf die US-Berichtssaison. Vorab teils sind diese Zahlen auch wirklich so, also beziehungsweise diese Kursentwicklung auch dem geschuldet, dass die Quartalszahlen wirklich stark waren. Also die Mag7-Aktien, die bisher berichtet haben, Amazon, Google, Microsoft, allesamt gut, Meta auch gut. Und da gab es ordentlich Gewinn- und Umsatzsprünge. Und das war auch bei vielen Semiconductor-Aktien zu sehen. Intel-Aktie zum Beispiel springt von hoch zu hoch. Vorbörslich sich heute jetzt, glaube ich, schon wieder 8%, nachdem sie am letzten Freitag erst 15% zugelegt hatten. Also, und wir sehen, dass mal einfach der Semiconductor-Basket hier, der hat von diesem Tief Ende März, Anfang April einfach mal 6 Wochen durchgepowert gen Norden, muss man sagen. 66%, also das nenne ich eine ordentliche Bullenrallye. Davon profitieren logischerweise Nasdaq und S&P, beide Indizes ebenfalls am Altermais, Sven.
Ja, Glückwunsch an diejenigen, die investiert sind auf jeden Fall. Das macht Freude, ganz im Gegensatz zum Kryptosektor. Spannend dabei ist ja vor allem der eine Index, nämlich KOSPI, der koreanische Index, wo ganz viele solcher Werte enthalten sind, die davon profitieren. Sollen wir da auch mal drauf schauen, Stefan?
Ja, ich habe da mal den breiter gefassten EWI. Man muss wissen, Südkorea ist quasi Chip, also ne, Semiconductor. Da sind die Samsungs dieser Welt, die Microns, die Hynix, die sind da alle drin. Und in den letzten 12 Monaten, damit wollen wir mal eine Vorstellung, hat Südkorea die USA um den Faktor 9 outperformed, Sven. Also das ist schon irre. Die Nachfrage, ihr seht es hier, 225% versus 24% im SPY, also dem ETF auf den S&P 500. Und davon, ja, die Nachfrage nach Speicherchips ist es. Die erreicht nie dagewesene Volumen, muss man sagen. Und ich habe da nochmal einen mitgebracht, das ist Samsung tatsächlich. Die haben es nämlich jetzt geschafft im Zuge dieses Airbumps, das erste Mal die 1 Billion US-Dollar-Marke zu durchbrechen, also das nächste 1 Billion Unternehmen sozusagen. Und ja, auch die Kurse der Chip-Hersteller, habe ich schon gesagt, Micron gerade und auch Intel, wie gesagt, die haben in der Vorwoche allein, ich glaube, 25% oder mehr zugelegt. Das ist schon ziemlich extrem. Wir kennen das von den Vorjahren auch aus dem Crypto-Space und wir hoffen darauf, dass es auch bald wieder mit so einem Kurssprung bei Bitcoin und Co. weitergeht, oder?
Ja, absolut. Oder ich meine, wenn da so viel Geld reinfließt, wenn du mal ein bisschen davon rotieren würde in den Krypto-Bereich, das wäre schon ganz gut, denn aktuell ist für mich KI so ein bisschen wie so ein schwarzes Loch. Das saugt alles Risikokapital auf und naja, Krypto steht halt daneben und kriegt nichts ab oder ein paar Brotkrümel, wenn überhaupt. Glaubst du denn, dass wir vielleicht auch da mal irgendwann einen Rücksetzer sehen und es zu dieser Rotation kommt?
Also ich sag mal, diese Kursentwicklung von 200 Milliarden hier im Tief bei Samsung auf 1 Billion jetzt, das ist mal 5 bei einem der größten Unternehmen weltweit, das schreit so ein bisschen danach, dass irgendwann vielleicht auch mal, wenn es parabolisch wird, das war bei Krypto auch so, dann kommt irgendwann auch mal ein Rücksetzer. Wenn alle so richtig in so einer Sorglos-Feierlaune sind, dann gibt es auch mal den Rücksetzer. Um diese Kursrallye so ein bisschen einzuordnen, lass uns mal auf die Entwicklung in diesem Fall des Halbleiter-ETFs SMH gucken. Da sind diese genannten Micron und Co. natürlich alle drin. Und dieser ist im vergangenen Jahr um etwa 153% gestiegen. Die stärkste Einjahresperformance seit Beginn der Aufzeichnung, wie ihr hier im Chart seht. Etwa aktuell 4 Standardabweichungen über dem langfristigen Durchschnitt. Das sagt eigentlich schon jeder, der ein bisschen Mathe weiß, was eine Standardabweichung ist. Alles, was mehr als zwei Standardabweichungen ist, da wird es langsam heftig, ist out of the norm. Meiner Meinung nach erfordert ist zunehmend Überzeugung auch, um weiterhin bullish zu bleiben. Denn insbesondere ist eigentlich die Annahme dort, muss man da zugrunde legen, dass dieser Halbleiterzyklus und der durch die KI getriebene Auftragsbestand noch deutlich länger robust bleiben könnte. Und die Produktion, vor allen Dingen, das ist wichtig, durch diese anhaltende Sperre der Straße von Hormuz, nicht auf einmal dann doch beeinflusst wird. Denn man darf nicht vergessen, einige Rohstoffe zur Produktion in Südkorea, auch von diesen Chips, könnten in den kommenden Wochen und Monaten knapp werden. Wird diese Straße von Hormuz nicht irgendwann mal wieder breitflächig geöffnet? Das Interessante wird sein, ob die südkoreanischen Anleger, die wohlgemerkt 30%, das wissen viele nicht, des weltweiten Handelsvolumens in der letzten Altcoin-Rallye in 2025 ausmachen. Man nennt sie auch die südkoreanischen Zocker, also die lieben eigentlich Altcoins. Die haben halt seitdem eher lieber ihren Kospi getradet, traden also ihre eigenen Unternehmen. Deswegen sind die ganzen Micron, Samsung und Co. auch alle so hochgeschossen. Ob die im Endeffekt, wenn es dann mal Gewinnmitnahmen gibt, dann zurück in den Kryptosektor kommen? Sven, ich schaue dafür immer auf das Handelsvolumen der größten koreanischen Kryptobörse Upbit. Da sieht man immer ganz gut, was da so los ist. Zuletzt oszillierte dieses 24-Stunden-Handelsvolumen auf der Börse um 1 Milliarde. Aktuell, heute steht es jetzt bei 1,3 Milliarden, also ein bisschen höher. In Spitzenzeiten, womit man mal eine Relation hatte, waren es allein in 2025 mehr als 20 Milliarden pro Tag. Also da ist noch deutlich Luft nach oben. Also noch sind die Jungs nicht zurück. Sobald der dann aber wieder anspringt und mal bei Upbit irgendwie einen starken Anstieg sieht, dann weiß er langsam, okay, die haben wieder Hunger auf Performance von Krypto.
Wir sprechen hier auch so ein bisschen über Korrelation und da wird mich total interessieren, wie das mit dem Software-Sektor ist in den USA und Bitcoin. Da gab es in der Vergangenheit ja oft eine sehr starke Korrelation und was wir sehen konnten, ist, dass dann ja beide heftig federn lassen mussten, vor allem aufgrund der KI-Angst. Also bei Bitcoin ist es vor allem auch so eine Quantum-Angst so ein bisschen. Wir hatten aber auch viele DeFi-Hacks gesehen, die den Kryptosektor schmerzlich getroffen haben durch eben oder mit der Angst, dass jetzt KI-Modelle alles hacken können auf einmal. Und ja, bei Software kennen wir es ja auch, die Angst, dass eben diese überflüssig wird, dass kein Mensch mehr diese teuren Produkte braucht, weil die KI auch alles kann. Das Ganze hat so seinen Boden gefunden, bei Bitcoin ja jetzt bei 60.000, zuletzt dann eben im April. Jetzt erholt sich das Ganze, bei Bitcoin zumindest. Der US-Software-Sektor sieht aber auch ein bisschen besser aus, Steffen, oder? Was hältst du von dieser Korrelation?
Ja, interessanterweise, ihr seht es hier, ich habe das mal angeführt, der Software ist das Blaue, BTC logischerweise orange traditionell. Und da sieht man, die haben beide hier im Tief, also quasi zwischen, ich sag mal grob Februar und April, beide so hier ihre Tiefs aufgebaut, zusammen, nachdem sie ja seit Jahresbeginn deutlich abverkauft wurden, beide zusammen, sieht man im Grunde genommen hier rums, ging's runter. Also die Korrelation ist weiterhin hoch und der Software-ETF hat sich in den letzten Wochen auch nach guten Quartalszahlen von Microsoft, hatte ich erwähnt, aber auch Cybersecurity-Unternehmen, Snowflake, übrigens deutsche Gründer, mal am Rande, Akamai, CrowdStrike, Die haben sich deutlich erholt, die Zahlen waren gut und bislang zeigen diese Unternehmen keine KI-angstbedingten Umsatz- und Gewinneinbrüche, sondern die Quartalszahlen allesamt über den Erwartungen bestätigen Wachstum in diesem Sektor. Und ich behalte die Korrelation von Bitcoin und diesem Softwarebereich also weiterhin im Blick. Ihr seht, die laufen momentan hier ziemlich gut zusammen. Und sollten die genannten Firmen ihre Erholung fortsetzen, dürfte das Bitcoin definitiv positiv beeinflussen, meiner Meinung nach. Allerdings, und da sieht man es mal, wie verrückt eigentlich diese Rallye bei den Semiconductors hier ist, deswegen hatte ich es mal zusätzlich noch eingeblendet, den SMH, von dem wir gerade schon gesprochen hatten, wie stark der hier vertikal ist, gegangen ist fast schon, und wie stark eigentlich Kapital da gerade in diesen Sektor fließt, worunter, du hast es gesagt, andere Tech-Sektoren, unter anderem Krypto, natürlich dann auch leiden.
Ja. Lass uns vielleicht aber ein ganz anderes Thema sprechen, das aber auch super, super wichtig ist und ich glaube, die Kurse in den nächsten Tagen stark beeinflussen kann, und zwar der Clarity Act. Dieser soll ja eine rechtliche Rahmen schaffen für den Kryptosektor, sowas wie MiCA hier in Europa, aber eben für die USA, was noch viel größer wäre vom Impact natürlich, weil die USA viel, viel wichtiger sind mit ihrem Einfluss auf den Kryptosektor. Und das hat nicht funktioniert bislang. Bislang hat der Bankenverband oder die Bankenlobby in den USA dagegen gehalten. Die wollten nämlich nicht, dass Stablecoins Zinsen zahlen. Das war das große Streitthema zwischen Krypto- und Bankenlobby. Deswegen wurde gemauert. Jetzt scheint es so, dass am 14. Mai eine wichtige Anhörung stattfindet, also diese Woche mit dem Senate Banking Committee. Dort könnte, man hat sich, glaube ich, so vorab schon auch darauf geeinigt, dass es nicht zu dem Stablecoin-Zins-Thema kommt, dass man also das verbietet. Dort werden noch ein paar andere Themen besprochen, DeFi-Themen natürlich vor allem auch. Und wenn das jetzt doch durchgeht, das wäre natürlich ganz, ganz spannend. Stefan, du bist da ein bisschen tiefer drin. Sag mal doch mal genau, worum es da gerade geht. Was sind so die Streitpunkte? Stablecoins sind es ja auf jeden Fall. Da scheint man sich jetzt aber geeinigt zu haben. Wenn diese Hürde genommen wird, ist die Chance dann auch groß, dass das durchgeht, der Clarity Act, und wir dann eben diesen Boom sehen von institutionellen Investoren, vor allem, weil die eben abschließend ihre Rechtssicherheit bekommen haben?
Das ist zumindest mal erstmal die Annahme, von der wir jetzt ausgehen können. Allen voran, du hast es schon gesagt, geht es um einen Kompromiss, so ein bisschen, da wird hart geschachert bei diesen Stablecoin-Yields. Der Kompromiss wäre laut neuesten Aussagen von Experten, dass es zwar ein Verbot von Renditen auf reine Stablecoin-Reserven geben soll, also sprich, wenn du deine Stablecoins bei Coinbase liegen hast, kriegst du darauf nicht automatisch Yields, aber Stablecoin-Anbieter bzw. die Kryptobörsen dann selbst wie Coinbase bekommen die Erlaubnis, Rewards bei aktiver Nutzung von Stablecoins an Kunden zu vergeben. Also im Grunde genommen so eine Art Workaround, legst du dein Geld nur hin und machst nichts und dann bist nicht aktiv, dann kriegst du nichts. Wenn du damit was aber machst, also zum Beispiel die Stakes oder proaktiv in irgendeiner Weise, da werden die dann mit Sicherheit dann Produkte oder Ideen, Lösungen dafür dann auch entwickeln, dann bekommst du was dafür. Und damit kann sich irgendwie vielleicht irgendwie die Bankenlobby so ein bisschen arrangieren. Und damit wäre dann im Endeffekt erstmal ein zentraler Streitpunkt der letzten Monate, muss man schon sagen, ad acta gelegt. Der Gesetzgeber scheint nämlich den Clarity Act trotz der Bedenken der Banken, und das ist auch ein Stück weit wichtig, und Forderungen nach, was sagen die, Verbraucherschutz vor allen Dingen, vorantreiben zu wollen. Ein weiterer offener Streitpunkt, der wird auch noch ein bisschen spannend, ist die Forderung tatsächlich der Banken lustigerweise nach Ethikregeln. Politiker sollen nicht finanziell von Krypto profitieren dürfen, während sie regulieren. Diese Forderung dürfte dann vor allem seitens der Demokraten auch weiterhin Zustimmung finden und auch gefordert werden. Sieht man durch die Verflechtung, ja, des Trump-Clans und deren Invest zum Beispiel in World Liberty Finance dann doch seitens der Demokraten allen voran einen Interessenskonflikt und die Gefahr einer, ja, ich will mal sagen, Vetternwirtschaft. Wichtige Details, wir haben es gesagt, sind demnach noch offen. Aber sollte der Widerstand der Banken gebrochen werden, wäre das erstmal ein wichtiger Schritt. Und tatsächlich, man sieht es aktuell, ich hole mal raus, die Chance einer Verabschiedung in 2026 springt bei Polymarket aktuell auch deutlich hin und her. Ich hatte gestern Abend mal geschaut, also gestern spätabends, da standen wir noch bei 74% Wahrscheinlichkeit Verabschiedung in 2026. Jetzt sind wir aktuell bei 62, eben gerade vor ein paar Minuten waren es 63%, also zumindest mal wieder deutlich über 50%. Ja, wie ihr seht ja, Ende April waren wir bei unter 45, jetzt waren wir wieder hochgeschossen, das heißt, Leute rechnen damit, da geht es jetzt voran, die nächste Hürde wird womöglich dann genommen.
Ja, ich hoffe es auch total, weil ich glaube, positive Impulse, die können wir gerade gut gebrauchen im Kryptosektor, und ich fände es echt doof, wenn die Bankenlobby jetzt da so gegenmauert, einfach nur um eben ja ihre Marktstellung zu sichern, weil sie am Ende nur Angst haben, dass ihnen Marktanteile abgenommen werden. Das ist halt echt einfach ein hartes Lobby-Game, was wir da gerade sehen. Zu Unrecht, wie ich finde, von den Banken hier einen auf moralisch und ethisch zu machen, das ist wirklich lächerlich, kann man nicht anders sagen, wenn man sich mal anschaut, was die Player ja sonst für Rechtsstreitigkeiten haben, weil sie sonst irgendwelche unschönen Sachen machen, sage ich jetzt mal, ist das wirklich ja belustigend fast schon. Aber so funktioniert halt nun mal das Game. Was wäre denn jetzt die nächste Hürde, wenn das jetzt dann klappt und der Streitpunkt der Stablecoin-Yields geklärt wird und die Ethikfrage auch, wie geht's dann weiter?
Ja, im Anschluss müsste das Gesetz tatsächlich noch in einer zweiten Senatsversion, dem Agriculture Committee, zusammengeführt werden, weil nur zur Erinnerung, es geht ja immer noch darum, kriegt die CFTC, hat die mehr das Sagen, hat die SEC mehr das Sagen, das ist ja im Grunde genommen die eigentliche Streitigkeit dahinter. Also insofern, dann geht es durch das Agriculture Committee und erst wenn das dort dann auch verabschiedet wird, dann stimmt der gesamte Senat final über dieses Gesetz im Endeffekt ab.
Ja, und die spannende Frage ist ja immer, auch gerade viele der Investoren, die uns hier vielleicht zuhören, die wollen wissen, was sind jetzt die Coins oder die Kryptosektoren, die davon profitieren können, wenn das durchgeht? Stefan, hast du da ein paar Tipps?
Naja, also kommt es zu einer Verabschiedung des Clarity Acts, würde die USA damit vor allen Dingen DeFi, du hast es gesagt, rechtlich absichern, institutionelle Adoption erleichtern, hast du eingangs auch erwähnt, und vor allem die jahrelange Regulation by Enforcement, so nennt man das so schön in den USA, der SEC im Endeffekt beenden. Also im Grunde genommen so dieses Monopol der SEC, dieser Kontrollwahn, so ein bisschen den dann beenden und brechen. Das war ja in den letzten Monaten schon zu sehen. Viele Klagen gegen auch DeFi-Projekte wie Uniswap zum Beispiel wurden fallen gelassen. Die waren alle noch aus der Gensler-Zeit. Die werden jetzt im Endeffekt schon mal alle zurückgezogen. Und meiner Meinung nach, Projekte wäre es bullish für Bitcoin logischerweise, vor allem aber auch große Layer Ones wie Ethereum, Solana und sämtliche Layer Ones generell, die großes DeFi-Wachstum im Endeffekt sehen könnten. Hat natürlich alles auch mit diesem ganzen RWA zu tun, Tokenisierung von Assets etc. Und zudem ist es auch sehr bullish wohl für US-nahe Infrastrukturprojekte, wie gesagt, RWA-Sektor. Ich sehe da Einzelprojekte, Uniswap, Chainlink, einer unserer beiden Lieblinge, ja. Pendle, Aave, auch wenn die jetzt durch das Hex da quasi momentan in schwerem Fahrwasser sind. Morpheus zum Beispiel, also quasi Projekte aus dem DeFi-Sektor, die eigentlich gestandene Projekte sind, die dürfen meiner Meinung nach Upside bekommen. DeFi ist sicherlich der Sektor, der am stärksten profitiert, definitiv.
Dann hoffen wir doch mal auf eine positive Überraschung durch den Clarity Act und ja, natürlich KI auch ein spannendes Thema, wenn man mal zusammenfasst, was gerade so einfach die Märkte treibt, dann ist auch das vielleicht eine große Chance, wenn dieser Risikoappetit sich dann eben auch auf Krypto in Zukunft niederschlägt, wie eine Rotation hoffentlich dann auch mal sehen von KI in Krypto rein. Und was wir nicht vergessen dürfen, der Mai ist ja ein super Handelsmonat, ne? Also wir haben schon 5% zugelegt und da ist noch ein bisschen Raum nach oben, nämlich so 8% im Schnitt steigt Bitcoin im Mai. Also diese Zyklik vielleicht oder Saisonalität besser gesagt, Saisonalität, die könnte uns jetzt auch noch mal helfen, ja, deutlich über die 80.000 zu kommen. Schreibt auch ihr gerne natürlich rein, was ihr dazu denkt, ob ihr jetzt positiv gestimmt seid, dass wir eben auch da vielleicht vom KI-Sektor auch getrieben mal reinrotieren werden, ob da Luft nach oben ist. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, Stefan, lass uns zum Altcoin-Check kommen. Da geht es um Sui. Ja, auch ein Coin, den ich sehr cool finde auf jeden Fall. Und das Spannende ist, Sui hat jetzt so ein neues Narrativ für sich gefunden. Kennt man von Zcash und anderen Coins, die eben auf Privacy setzen. Und genau das will Sui jetzt auch auf einmal machen. Diese Layer One hat das dann verkündet jetzt kürzlich auf der Kryptomesse Consensus, dass sie in diesem Jahr sogenannte vertrauliche Transaktionen, Confidential Transactions auf Sui einführen wollen. Und damit sehen dann vor allem auch die Entwickler ein großes Potenzial im Bereich KI-Agenten, die dann eben ja, kostenlose Zahlungen mit viel Privatsphäre sozusagen nutzen können. Also auch da wieder das KI-Thema an der Stelle, kombiniert mit Privacy, Stablecoins, also viele große Buzzwörter, die, glaube ich, gerade einfach ein großes Potenzial bieten, kommen da zusammen. Und da wird mich jetzt natürlich interessieren, Stefan, wie schätzt du jetzt das Potenzial auch von Sui ein?
Liebe Traderinnen und Trader, genau die durch Coins scrollen wie durch Reels, die den Markt nicht nur lesen,
sondern fühlen. Und die glauben, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte. Erst recht nicht beim Traden. Dein Krypto verdient mehr. Denn mit Bitvavo sind über 400 Coins bereit, wenn du es bist. Jetzt App laden und noch heute mit Krypto durchstarten. Über 2 Millionen Trader sind schon dabei. Bitvavo. Kryptowährungen sind volatil und riskant. Investitionen können zum Verlust des gesamten investierten Betrags führen.
Also ich habe, ihr seht im Hintergrund, ihr seht jetzt hier schon mal den Chart. In der Tat, die News von der Consensus war tatsächlich gestern, wurde im Endeffekt, ich habe das live dann gesehen, von einigen Tradern tatsächlich gefrontrunnt. Die News, ich hatte das ein bisschen eher gehört, bevor das im Endeffekt dann auf Twitter über den offiziellen Sui-Kanal dann auch artikuliert wurde. Da wussten im Endeffekt wohl ein paar Anleger schon Bescheid, meiner Meinung nach auch ein bisschen Market Maker, weil so wie das stark das hochgepusht wurde, ab ungefähr gestern Nachmittag so 12, 13 Uhr, da ging es höher, haben sie den Kurs innerhalb weniger Stunden, Sven, um knapp 30%, immerhin auf den höchsten Wert seit 29. Januar anheben können. Was so ein bisschen untergegangen ist, die CME hat tatsächlich am 5. Mai, hatte ich nochmal nachgeguckt, zudem auch den Launch von Sui Futures verkündet. Also im Endeffekt, du kannst jetzt auch auf der CME Sui Futures handeln. Handelsvolumen habe ich mir noch nicht angeschaut, aber im Endeffekt auch wieder ein Punkt in Richtung Massenadaption. Und das hatte tatsächlich den Kurs in den Vortagen, sieht man hier, so ein bisschen so quasi ab ja letzten Mittwoch im Grunde genommen schon von roundabout 96 in Richtung dieser 1,8 schon so langsam ansteigen lassen. Das war so eher der Grund dafür. Jetzt muss man dennoch sagen, sind wir erstmal, ihr seht es hier, und ich habe das auch mal bewusst eingestellt, dass wir Volumenkerzen sehen. Ne? Ihr seht hier in den letzten Monaten eher nicht viel los. Und dann haben wir diese Rückeroberung von dieser Wichtenmark, von diesem Hoch von Mitte März, 1,08, 1,09. Da sind wir dann gestern drüber und dann kam richtig Volumen rein. Also im Grunde genommen, da wurde richtig gezockt. Das zeigt auch, Market Maker waren auch am Start. Ich wette mit dir, da wurden einige Shorts auch liquidiert. Dann wurde das Ding hochgepumpt, genau bis an diese Abrisskante von diesem letzten Verlaufstief aus November, Dezember 25. Im Endeffekt jetzt und knapp oberhalb die 200-Tage-Linie, da sind wir jetzt erstmal abgeprallt im Bereich, was ist das, grob 1,40 Dollar, sag ich mal. Denn trotz des positiven Newsflows, und das ist es definitiv, und von vielen womöglich auch ein bisschen übersehen in diesem ganzen Hype, sollten Anleger nicht außer Acht lassen, ich hatte das im Hinterkopf, ich habe das vorhin nochmal nachgeguckt, dass nämlich ausgerechnet gestern auch der 10. Mai aus Unlock-Perspektive, und ihr wisst, wir haben in der Vergangenheit häufiger mal erklärt, wie wichtig Unlocks sind, also potenziell Verkaufsdruck, dass wir da nämlich jetzt an einem spezifischen Wendepunkt im sogenannten Vesting-Plan stehen, also quasi im Unlock-Plan, wann früh oder quasi früh Investoren ihre Token freigeschaltet bekommen. Denn seit gestern ist Sui in seinen ersten größeren 1/36 monatlichen linear Unlock gekommen. Das bedeutet, die nächsten 36 Monate gibt es jeden Monat einen größeren Unlock für eine neue Gruppe von frühen Private Round Investoren, also Leute, die Early Investoren waren, und die bekommen logischerweise jetzt ihre Coins und könnten dann vielleicht, gerade wenn der Kurs auch weiter steigt, das im Endeffekt nutzen, um Kasse zu machen, das nur mal für den Hinterkopf. Bedeutet nicht, dass sie verkaufen, wenn sie damit rechnen, ey, Privacy-Narrativ läuft, wir lassen erstmal laufen, ne? Dann sagen die, ey, vielleicht geht's ja gern 2 Dollar, wo auch immer, bevor ich dann mal vielleicht anfange zu verkaufen, man muss immer nur im Hinterkopf behalten. Aus charttechnischer Sicht, zu guter Letzt, muss dieser graue Bereich, inklusive 200-Tage-Linie hier oben, den müssen wir rausnehmen. Nehmen wir den nachhaltig wirklich raus, auch im Zuge vielleicht, dass Bitcoin weiter steigt, Krypto weiter performt, Sui dann auch mit gen Norden zieht, vielleicht auch mit Verabschiedung jetzt der nächsten Steps dieses Clarity Acts, dann hätten wir meiner Meinung nach nächste Kursziel wäre so im Bereich Jahreshoch 1,90 bis knapp über 2 Dollar, das ist so die Zone, die das nächste Kursziel wäre. Persönliche Sicht, wenn wir einen Retest sehen sollten, in die Zone 1,15 bis 1,8, Das wäre für mich, für Leute, die jetzt vielleicht noch nicht investiert sind, sagen, oh Mist, aber Sui hört sich ja jetzt gut an. FOMOT hier am besten nicht einfach rein. Meine No Financial Advice, aber das ist meine persönliche Meinung, nach so einer starken Kerze. Eher auf den Fingern sitzen, Alarm stellen in den Bereich 1,15 bis 1,8, 1,9. Kommen wir hier dann zurück und sehen hier eine Stabilisierung und eine Gegenbewegung. Dürfen vermehrt Bullen hier einsteigen wollen, dann hat man einfach ein besseres Einstiegsniveau, um dann im Endeffekt von einer möglichen Kursperformance von Sui zu profitieren, Sven.
Alles klar. Auch hier interessiert uns eure Meinung, ob jetzt Sui die bullische Trendbewegung fortsetzen kann. Schreibt es gerne rein. Und damit, Stefan, gehen wir in die Bitcoin-Analyse. Wie siehst du da die aktuelle charttechnische Situation? Die ETFs haben ja in der abgelaufenen Handelswoche gute Zuflüsse verzeichnen können, auf jeden Fall. Die sechste Handelswoche jetzt auch in Folge schon. Längste Serie seit 2025. Das läuft also wieder richtig, richtig gut. Scheint so, dass der Appetit dann auch von den Instis vielleicht wieder auf jeden Fall zunimmt, oder?
Definitiv. Also ihr habt gerade schon gesehen hier im Chart, nochmal gerade eingeblendet, das war wirklich Sommer 2025, haben wir nicht mehr so einen langen 6 Wochen am Stück Zufluss zu sehen. Wir haben tatsächlich allein am Freitag, in der Vorwoche 622 Millionen nochmal reingepackt bekommen. Damit summieren sich die Zuflüsse in diesen 6 Handelswochen insgesamt auf 3,4 Milliarden US-Dollar. Ist zwar nicht ganz so viel wie Herr Saylor. Saylor liegt, glaube ich, mittlerweile bei 11,5 Milliarden oder was in dem gleichen Zeitraum. Also ziemlich crazy. Aber dennoch 3 Milliarden, not too bad. Also insofern, man sieht, es ist wieder Interesse da. Die Leute kaufen wieder. Und das zeigt sich dann auch im Endeffekt in den Charts. Die wichtige Zone um 78.500 auf Wochenschlussbasis haben wir erstmal zurückerobert. Und in der Spitze sind wir tatsächlich ziemlich genau hier bis an die 200-Tage-Linie gelaufen. Da sind wir auch heute zwischenzeitlich mal wieder ganz kurz drüber, wie ihr seht, die blaue Linie. Erstmal wieder abgeprallt. Dann sind wir einmal kurz zurückgekommen in Richtung 80,5. Jetzt halten wir uns aber deswegen, und diese Leute, die meine Kursanalysen lesen, die kennen diese blaue Zone, Sven, seit Monaten. Die habe ich jetzt nicht mal eben schnell reingemalt. Insofern, die ist jetzt aktuell Support. Die brauchen wir, wenn die hält. Denn wichtig ist, dass wir nämlich zusätzlich zum Tageschart, man guckt ja immer gerne mal auf Wochenchart und das zeigt eigentlich die Relevanz auch. Wir haben in den Vorwochen, auch in der Zeit, wo ich jetzt im Urlaub war, es immer wieder probiert, diese 20-Wochen-Linien, das ist diese rote hier, rauszunehmen nachhaltig. Wir haben nicht wirklich so richtig geschafft. Dann sind wir in der Vorwoche endlich oberhalb gestartet und haben dann diesen Push gesehen. Und die 20-Wochen-Linie, die geht jetzt auch wieder leicht gen Norden. Das ist wichtig, immer, das ist nicht nur im Grunde eine Rückeroberung, sondern es ist immer wichtig, dass ein gleitender Durchschnitt auch in die Trendrichtung zeigt. Der zeigt gerade gen Norden, Trendrichtung der 20-Wochen-Linie ebenfalls gen Norden. Das ist enorm wichtig. Jetzt haben wir im Endeffekt auf der Oberseite, logischerweise, solange die türkisene Zone hält, müssen die Bullen jetzt die 200-Tage-Linie rausnehmen. 200-Tage-Linie liegt ungefähr Pi mal Daumen bei 82.000 aktuell. Nehmen wir die raus, haben wir meiner Meinung nach eine gute Chance in Richtung Ausbruch in diesem Bereich, ich nenne es mal Abrisskante, und hier kommt sehr viel zusammen. Hier haben wir, wie ihr seht, wir haben hier diese alten Verlaufstiefen, November 25, Dezember 25, dann sind wir da durchgerauscht. Dann haben wir das 38er Fibonacci, das dieser Erholungsbewegung aktuell. Dann haben wir bei gut 84.555 sogar genau, haben wir eine offene Kurslücke, also ein CME-Gap, seit Monaten offen, was im Endeffekt auch immer irgendwann dann so wie ein Magnet wirkende Anziehungskraft hat. Das liegt alles in dieser blauen Zone hier. Also diese blaue Zone ist meiner Meinung nach eigentlich gesetzt. Wenn wir die 200-Tage-Linie per Tagesschluss zurückerobern, dann dürften die Bullen alles daran setzen, den zumindest mal diesen Bereich hier abzuarbeiten. Da sehe ich allerdings im ersten Versuch einen Abpraller. Man muss allerdings sagen, wenn wir es jetzt schaffen und im Zuge Clarity Act läuft, die US-Indizes zeigen sich weiter sportlich, der Software-Index IGV läuft weiter gen Norden, Bitcoin schließt sich dem an, etc. pp., also die Gründe, die wir gerade angeführt haben, und wir nehmen diese Zone raus, dann sehe ich eine Chance zumindest mal, ob wir es in dieser Woche schaffen, I don't know. Es wäre wünschenswert, sagen wir es mal so, maximales Kursziel für mich wäre in jedem Fall im bullischsten Case der Bereich, diese blaue Linie hier, weil da kamen wir, die war in der Vergangenheit im Dezember bis hin im Januar, Ende Januar immer wieder wichtig. Hier zuletzt konnte sie nämlich dann mehrfach im Januar nicht zurückerobert werden. Das heißt, das dürfte so der Bereich 89.500 sein als maximales Kursziel, Sven.
Das hört sich schon mal gut an. Und was ist, wenn wir unter die 80.000 wiederfallen? Was sind dann so die wichtigen Marken?
Ja, man darf nicht vergessen, Wir haben eine massive Performance in der letzten Woche gesehen, auch am klassischen Aktienmarkt. Wir wissen, die Geschichte von Iran und so ist nicht vom Tisch. Also da kann jederzeit auch mal wieder neuer Gegenwind kommen. Das darf man nicht vergessen. Wir wissen allerdings auch mit Kevin Warsh, mit der Vereinigung diese Woche, haben wir jetzt gar nicht, du hast das, glaube ich, vor 2 Wochen schon mit Johannes mal angesprochen. Nochmal zur Erinnerung, der wird in dieser Woche sozusagen verabschiedet. Herr Powell tritt zurück, bleibt weiterhin dort im bei den Notenbankern in dem Komitee sitzen, aber Herr Warsh übernimmt. Wir wissen, dass der eher womöglich in Richtung Zinssenkung gehen könnte, also eher nach Trumps Pfeife vielleicht so ein bisschen tanzen könnte. Das dürfte positiv für den Markt sein. Nichtsdestotrotz sehen wir einen Rückfall, allen voran. Ich denke, erste Marke auf der Unterseite könnte auch in den nächsten Tagen so eine erste relevante Marke werden, wäre diese Zone um 79.500. Die war auch letzten Freitag hier das Tief. Und die war ja vorher Ende April mehrfach, 22. und dann nochmal am 27. war die Widerstand und dann wurde es zu Support. Ganz klassisch. Bedeutet 79,5 als Schlüsselmarke. Laufen wir dahin, in ein paar Tagen dürfte zudem die 20-Tage-Linie hier angeflogen kommen. Und die war ja, sieht man hier schön, hier Support im Mitte April. Dann war sie nochmal Support Ende April. Das heißt, die hatte zuletzt gehalten. Das symbolisiert immer einen Aufwärtstrend. Das heißt, wir kommen hier vielleicht zurück, laufen in diese Zone rein, irgendwo 79,5. Optimalerweise sehen wir da direkt Bestätigung. Ich darf aber nicht verwundern, wenn die Market Maker vielleicht ein kurzes Washout-Tief in den Bereich um das Vorwochentief so ein bisschen nehmen könnten. Das ist die Zone so 78,3, 78,5, weil die war nämlich in der Vorzeit immer per Tagesschlusskurs nicht überwunden worden. Die dürfte relevant werden. Sollten wir die tatsächlich aufgeben? Ne? Also wir sehen vermehrte Gewinnmitnahmen. Es kann immer passieren, weil wir haben jetzt wirklich einige Wochen hier einen starken Aufwärtstrend gesehen. Und wir sehen so ein bisschen, auch wenn das ein schöner Trend ist, ich will das mal gerade anführen. Wir haben hier so eine Art, jeder, der ein bisschen Charttechnik macht, kennt das. Das darf man zumindest mal nicht ausblenden. So eine steigende Wedge nennt man das, ja. Und eine steigende Wedge ist immer eine erhöhte Wahrscheinlichkeit oder birgt zumindest mal immer eine Gefahr, dass wenn wir, je enger wir zusammenlaufen bei dem Ding, dass wir irgendwann vielleicht hier rausfallen könnten und dieser Trend kurzfristig zu Ende sein könnte. Das heißt nicht, dass, oh Gott, 60.000 und jetzt fallen wir auf neue Tiefs. No, das könnte aber bedeuten zumindest mal, dass die Market Maker das sofort nutzen und dann womöglich, und das ist so ein bisschen mein unteres Kursziel für diese Woche, diesen Bereich hier um das, was ist das? Das Monatstief aus dem Mai. Wir haben hier den Supertrend, wir haben die 50-Tage-Linie, wir haben das 23er, wir haben dieses alte Widerstandscluster, was hier Widerstand war, was wir dann in Support geflippt haben, dass wir das nochmal anlaufen könnten. Und hier rechne ich, wenn die Bullen am Start sind, dass wir diese Zone, was sind das, 75,5 bis ungefähr knapp 74.000, das ist so Kussi auf der Unterseite, das muss definitiv halten. Da rechne ich aber auch mit, dass hier definitiv dann wieder mehr Kaufkraft der Bullen reinkommt, Sven.
Ja, wie wir wissen, hängt das jetzt nicht nur von Charttechnik ab. Ich bin ja ein großer Freund von Wirtschaftsdaten eben, die den Markt beeinflussen werden. Und diese Woche kommen ja auch so ein paar Wirtschaftsdaten. Und da würde mich interessieren, was wird wichtig, worauf sollten Anleger jetzt achten?
Na, rate mal, was ist es? Ne? Die wiederkehren und eigentlich die wichtigsten Daten, wo wir aktuell so ein bisschen schauen. Ich hatte gesehen, du hattest mit Johannes letztens über auch Stagflation gesprochen, über Money Printing. Was geht alles um die Fed und Co.? Worauf schaut die Fed? US-Inflationsdaten. US-Inflationsdaten. Am morgigen Dienstag kommen erst die CPI-Verbraucherpreisdaten aus den USA. Tags darauf dann die US-Erzeugerpreisdaten. Also quasi, was zahlen die US-Unternehmen? Wie sind die Produktionspreise womöglich gestiegen? In der zweiten Wochenhälfte folgen dann auch immer wichtige US-Einzelhandelsumsätze. Alles, wie gesagt, für den Vormonat April, die drei. Und dann haben wir, und das ist, darf man nicht unterschätzen, einfach für Krypto auch in dieser Woche, nämlich die Berichtssaison in den USA ist weiterhin im Anlegerfokus. Wir hatten tatsächlich vorhin, gehe ich gleich noch genauer drauf ein, die ersten Quartalszahlen von Stablecoin-Anbieter Circle. Der ist ja einer der womöglichen Profiteure, wenn der Clarity Act verabschiedet wird, also hängt damit zusammen. Die waren vorhin, heute Mittag, also Montagmittag. Und dann haben wir heute Abend, Sven, schon tatsächlich Bitcoin-Mining-Unternehmen Mara Digital und CleanSpark. Dann haben wir Tatsächlich am Mittwochmittag, meine ich, ist es. Ja, die Quartalsberichte, auch wenn es China ist, dennoch wichtig. Internet gegangen, Alibaba, gucke ich immer drauf, sieht man, wie läuft es eigentlich gerade in China. Und dann haben wir noch Donnerstag vorbörslich, zumindest mal spannend, ob die so ein bisschen Gewinne jetzt überhaupt erwirtschaften können und wie es da so aussieht mit dem Umsatz. Die Kryptobörse Bullish, kannst du dich daran erinnern, die waren ja zuletzt, er hat die erste IPO gemacht, die liefern jetzt das erste Mal eine Zahlen, da wird man sehen. Zurück auf die Circle-Zahlen, die waren tatsächlich gut. Der Gewinn pro Aktie stieg stärker als erwartet auf 21 Cent, 19 Cent waren prognostiziert. Umsatz minimal unter Erwartung. Allerdings habe ich eben gerade nochmal geschaut, in einer Erstreaktion vorbörslich, was haben wir jetzt, 14.40 Uhr, also noch 50 Minuten bis Wall Street Opening, war circa rund 3% fester, ich glaube bei knapp 118 US-Dollar. Zudem, und das finde ich eigentlich das Interessante, hat Circle nämlich mit seinen Quartalszahlen auch noch bekannt gegeben, dass BlackRock, Apollo und A16Z und noch ein paar andere insgesamt 222 Millionen in den Presale, kanntest du den, des ARK-Tokens bekannt gegeben haben, also investiert haben da drin. Das ist nämlich das Utility-Netzwerk, beziehungsweise der Netzwerk-Token des innerhalb des geplanten Circle-Ökosystems geplanten neuen Krypto-Netzwerks, Blockchain-Netzwerk für institutionelle Finanzanwendungen. Ist das tatsächlich gedacht? Bauen die gerade da was? Damit wird dieses ARK-Netzwerk, nenne ich es jetzt einfach mal, mit aktuell 3 Milliarden bewertet. Und ja, ich sag mal, du weißt doch selber, wenn Apollo und BlackRock vor allen Dingen Geld in sowas investieren, das untermauert so ein bisschen für mich dieses Gefühl, dass die eigentlich relativ zuversichtlich sind, dass dieser Clarity Act dann im Endeffekt auch in ein Gesetz gegossen wird. Weil das ist im Endeffekt die Grundlage, dass das auch alles funktioniert.
Ja, mega spannend. Also dass gerade von den Instis jetzt dieser Push kommt. Das ist überhaupt nicht Retail getrieben. Also ich glaube auch, was die Berichtssaison angeht, dass gerade die Crypto-Companies, die eben auch ein starkes B2B-Business haben, relativ besser abschneiden. Also eine Bullish zum Beispiel, die hat ja mit Retail gar nichts zu tun als Kryptobörse, sondern nur ganz, ganz große Player haben die wirklich, als jetzt eben so eine Robinhood, Coinbase, Coinbase natürlich hat beides, muss man auch ganz klar sagen, aber da ist für mich gerade so eine Zweiteilung einfach ganz, ganz stark, weil der Crypto-Retail-Sektor ist ja unfassbar schwach, das ist ja wirklich gerade eine Apokalypse, die da gerade stattfindet vom Handelsumsatz, der ist wirklich sehr, sehr gering, was Retail angeht, aber das finde ich spannend und ich glaube, du hast auch gerade schon gesagt, Kevin Warsh ist eine Zeitenwende, ich meine, vorher hatten wir Jerome Paul, der Gegner von Trump sozusagen. Jetzt haben wir jemanden, dem nachgesagt wird, dass er eher eine Marionette ist von Trump. Ob das so stimmt, muss man, glaube ich, auch vorsichtig sein. Aber auf jeden Fall hat er schon eine ganz andere Geldpolitik im Sinn als eben Jerome Paul. Und das in Kombination Clarity Act, Kevin Warsh, der neue Akzente setzt, sofern er sie durchbekommt, weil du hast auch schon gesagt, Jerome Paul ist ja auch noch im Board drin. Der wird vielleicht viel das eine oder andere Veto einlegen oder versuchen, Stimmung zu machen gegen Kevin Warsh, wenn es denn zu sehr nach der Signatur von Trump aussieht. Aber da ist auf jeden Fall viel Musik drin, dass die Kurse auch bewegen kann. Das ist für mich spannend, dass da mal neue Impulse kommen. Wir hatten ja auch Phasen gehabt, die waren eher ein bisschen langweilig. Wir haben es gerade mit dem KI-Schwerpunkt. KI hat die Aufmerksamkeit gezogen, aber vielleicht entsteht damit auch neue Aufmerksamkeit so ein bisschen für den Kryptosektor. Das ist zumindest meine Hoffnung an dieser Stelle.
Ja, definitiv. Aber ich glaube, man sollte an der Stelle sagen, wollt ihr da immer up-to-date bleiben, heißt es, die BTC Echo App, unsere BTC Echo App herunterzuladen. Das hilft definitiv. Und wollt ihr tatsächlich mit mir darüber quatschen oder auch mit zum Beispiel mit Johannes oder mit der Community, kommt einfach in unsere Telegram-Gruppe @btcecho.com. Chat müsste es sein, müsst ihr einfach mal suchen. Solltet ihr aber, glaube ich, finden. Wir haben aber, glaube ich, den Link auch in den Shownotes unten drunter, in dem YouTube. Also insofern, ich sag mal, ich glaube, wir haben alles eingetütet für diese Woche, Sven. Ich danke, dass du mal kurzfristig wieder eingesprungen bist. Und euch, ihr Lieben, danke ich für die Aufmerksamkeit. Und ich sag mal, bis Mittwoch wissen wir vielleicht schon mehr. Ihr wisst es, Mittwoch Marktupdate mit mir alleine live. Da ab 12.30 Uhr auf YouTube. Insofern, und da könnt ihr dann logischerweise auch wie immer auch Analysen, charttechnische Analysen, da ist der Schwerpunkt wieder ein bisschen mehr Charttechnik, Sven. Da schauen wir dann auch womöglich auf eure Wunsch-Altcoins. Ich gucke mal, wie sieht's aus, vielleicht auch mit Sui, wie sieht's aus mit einer Chainlink, was sagt Ethereum gerade. Insofern gerne Mittwoch, 12.30 Uhr einschalten. Dann würde ich einfach mal sagen, bis dann, ihr Lieben.